Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 32a bis 32d, Beratung mehrerer Vorlagen zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich bitte darum, schnell die Plätze zu wechseln. Liebe Kolleginnen, so, wir kommen zur Aussprache. Es beginnt die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, eine inklusive Gesellschaft, das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten und das wir immer wieder mit Leben füllen müssen. Der Entwurf des Teilhabestärkungsgesetzes enthält eine Vielzahl von gesetzlichen Änderungen, mit denen wir die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Alltag verbessern werden. Damit kommen wir dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft ein gutes Stück näher. Die Bundesregierung hat in ihrem Gesetzentwurf folgende Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung vorgesehen. Erstens. Mit einer Änderung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wird explizit geregelt, dass Menschen mit Behinderung mit ihrem Assistenzhund Zutritt zu öffentlichen und privaten Räumlichkeiten bekommen. Neben den Blindenhunden, die ja schon bekannt sind und gesetzlich geregelt sind, werden damit auch andere Assistenzhunde zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung anerkannt. Außerdem unterstützen wir die Ausbildung von 100 Assistenzhunden finanziell. Damit werden Barrieren abgebaut. Zweitens. Menschen mit Behinderung sind einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt, besonders Mädchen und Frauen. Und deshalb müssen künftig die Erbringer von Teilhabeleistungen geeignete Maßnahmen treffen, um den Schutz von Menschen mit Behinderung vor Gewalt zu gewährleisten. Mit dieser Gewaltschutzregelung setzen wir auch eine Verpflichtung aus Artikel 16 der UN-Behindertenrechtskonvention um. Drittens. Wir erweitern das Budget für Ausbildung, das denjenigen, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, eine Berufsausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt ermöglicht. Ein solches Budget für Ausbildung und damit eine Berufsausbildung wird künftig auch für die im sogenannten Arbeitsbereich tätigen Menschen möglich sein. Unser Ziel ist, dass Menschen mit Behinderungen in Ausbildung und Arbeit kommen. Das ist ein guter Schritt dafür. Viertens. Menschen, die arbeitslos sind und gleichzeitig auf Rehabilitation angewiesen sind, haben bei der Wiedereingliederung in Arbeit mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen als andere. Mit diesem Gesetz verbessern wir die Betreuungssituation für Rehabilitantinnen und Rehabilitanten in den Jobcentern spürbar. Sie erhalten jetzt zum Beispiel auch Hilfen wie Schuldnerberatung und Suchtberatung. Vor allem können Sie die Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung nutzen. Damit werden die Eingliederungschancen für Rehabilitantinnen und Rehabilitanten in den Arbeitsmarkt erhöht. Fünftens, ich bin noch nicht fertig. Fünftens, in den Leistungskatalog zur medizinischen Rehabilitation werden digitale Gesundheitsanwendungen aufgenommen. Unser Ziel ist, die Digitalisierung im Bereich der medizinischen Reha in Zukunft stärker zu nutzen und die Versorgung um diese wichtige Komponente zu ergänzen. Und schließlich sechstens, Sprache prägt das Bewusstsein. Auch die Sprache in unseren Gesetzen. Und deshalb wollen wir im Gesetz die Wortwahl für die Menschen mit Behinderung, die zum leistungsberechtigten Personenkreis in der Eingliederungshilfe gehören, verändern. Bisher stehen noch Begriffe im Gesetz, die von den Betroffenen als diskriminierend empfunden werden. Das ändern wir. Wir orientieren uns am modernen Verständnis von Behinderung, das die Teilhabe an der Gesellschaft zum Ziel hat. Denn jeder Mensch ist zur Teilhabe fähig. Wir müssen die Bedingungen dafür schaffen und Behinderungen und Barrieren abbauen. Außerdem, neben der Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung, wird mit dem Gesetzentwurf das Bildungs- und Teilhabepaket in der Sozialhilfe gesichert. Das ist aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts nötig. Und zu guter Letzt, der pandemiebedingt starke Anstieg der Anzahl von Anträgen auf Kurzarbeitergeld hat zu einer hohen Arbeitsbelastung bei den Arbeitgebern und bei der Bundesagentur für Arbeit geführt. Um das Antragsverfahren zu beschleunigen und eine Entlastung zu erreichen, kann die Übermittlung der Anträge auf Kurzarbeitergeld künftig auch elektronisch über die bestehenden Meldeverfahren erfolgen. Also lassen Sie mich zusammenfassen. Dieses Gesetz hilft vor allem Menschen mit Behinderungen. Es bedeutet mehr Inklusion im Alltag. Darüber hinaus leistet es einen weiteren Beitrag zur Stärkung und Modernisierung unseres Sozialstaates. Ich bitte Sie deshalb um gute Beratung, um Unterstützung des vorliegenden Gesetzentwurfs, damit wir dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft einen ganzen Schritt näher kommen. Denn die Pandemie darf nicht zur Inklusionsbremse werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und das Wort geht an Uwe Witt von der AfD-Fraktion.
Danke, Herr Kollege. Liebe Frau Kollegin, hast du mich aus dem Konzept gebracht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, wieder einmal bin ich über den vorgelegten Gesetzentwurf aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales enttäuscht. Hier trifft mal wieder soziale Augenwischerei auf nicht vorhandene Kompetenz, wie leider üblich aus dem Hause Heil. Mit diesem sogenannten Teilhabestärkungsgesetz wird die Situation für Menschen mit Behinderung nicht gravierend verbessert, geschweige denn die Teilhabe gestärkt. Ich sehe hier eine technokratische Umsetzung längst beschlossener und daher endlich umzusetzender Beschlüsse und Verordnungen, die zwar Rechtssicherheit in manchen Teilbereichen geben werden, aber für tatsächliche Teilhabe oder gar Inklusion in allen Lebensbereichen keinen großen Schritt vorwärts darstellt. Lassen Sie mich auf einzelne Teilpunkte eingehen, zum Beispiel die lückenhafte Verbesserung im Umgang mit Assistenzhunden, die Einführung eines Qualitätsstandards für die Ausbildung von Assistenzhunden ist zu unterstützen. Gut, dass Assistenzhunde dann auch dort Zugang erhalten, wo ansonsten allgemeines Hundeverbot herrscht. Als ein klares Manko sehe ich allerdings, dass keine klare Regelung für die Ermöglichung und Finanzierung eines Assistenzhundes getroffen wurde. Während der Blindenhund anerkannt und größtenteils auch problemlos finanziert wird, sieht das für andere Behinderungen ganz anders aus. Assistenzhunde zum Beispiel für Epileptiker oder für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 helfen, lebensgefährliche Anfälle oder Unterzuckerung zu vermeiden. Dennoch wird die Kostenübernahme durch die Krankenkassen in der Regel abgelehnt. Bei Kosten von ca. 10.000 Euro aufwärts ist die Finanzierung natürlich für die Betroffenen unerschwinglich. Da wünsche ich mir mehr Weitsicht aus dem Bundessozialministerium, denn in der Kosten-Nutzen-Rechnung schneiden Assistenzhunde positiv ab. In diesem Zusammenhang muss ich den Antrag der Fraktion der FDP zu einem Assistenzhundegesetz positiv hervorheben und vollumfänglich unterstützen. Mit der geplanten Ausbildungsförderung für Menschen mit Behinderung in Werkstätten sowie der Verbesserung der Betreuung von Rehabilitanten im SGB II und SGB III wurden wieder einmal kleinschrittige Veränderungen vorgenommen, die in der realen Arbeitsvermittlung von Menschen mit Behinderung allerdings mal wieder keine deutlichen Verbesserungen nach sich ziehen werden. Eines hat Sozialminister Heils Haus allerdings völlig außer Acht gelassen, die Folgen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Das letzte Jahr mit dem ersten Lockdown und dem inzwischen zum Dauerzustand gewordenen zweiten Lockdown hat gerade die Menschen mit Behinderung besonders hart getroffen, die in Werkstätten gearbeitet haben oder in besonderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung leben. Seit einem Jahr können diese Menschen weder ihrer für sie so wichtigen Arbeit nachgehen, noch gibt es irgendwelche Lohnersatzzahlungen für einen sowieso schon am Existenzminimum angesiedelten Hungerlohn. Sämtliche sozialen Kontakte sind auf einem Nulllevel eingefroren. Doch welche Anstrengungen unternimmt Herr Heil für unsere Mitbürger mit Behinderung, die gleichen wie für unsere obdachlosen Mitbürger, nämlich fast keine? Das Einzige, was an der SPD noch sozial ist, ist die Verstrickung mit Sozialverbänden und Gewerkschaften, wenn es um die lukrative Verteilung von Posten und Ämtern für die Genossen geht. Herr Heil, Sie wissen genau, dass die Uhr für Ihren Job als Arbeits- und Sozialminister tickt. Sie haben noch genau 6 Monate. Nutzen Sie die Zeit, echte Teilhabe zu ermöglichen, statt 76 Seiten Bundesdrucksache für ein Gesetz zu produzieren, dessen Verbesserung und Stärkung der Teilhabe nicht das Papier wert ist, auf dem es steht. Danke schön.
Das Wort geht an Wilfried Oellers von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In meinen Bürgersprechstunden im Wahlkreis erhalte ich des Häufigeren Besuch von einer jungen Dame. Die junge Dame ist in Begleitung eines Hundes und der Hündin Hilda. Sie bildet mit der Hündin Hilda gemeinsam ein Team, so nennt sie es immer, und die Hündin Hilda hilft ihr, ihr Leben zu gestalten. Ihr Leben zu gestalten, weil sie an einem Asperger-Syndrom leidet und daher eine Unterstützung braucht, um im gesellschaftlichen Leben auch mitwirken zu können. Aber das Team steht immer vor einer Schwierigkeit, weil Assistenzhunde nicht bekannt sind, wie es bei blinden Hunden der Fall ist, und weil es für Assistenzhunde keine Regelung gibt. Und da haben wir heute den ersten Schritt, und da bin ich sehr dankbar für, dass wir diesen Schritt gehen können, dass wir für Assistenzhunde Regelungen schaffen, damit diese auch Akzeptanz haben in der Gesellschaft, Bekanntheit haben in der Gesellschaft. Und Probleme, die entstehen durch zum Beispiel Besuche von Restaurants oder Cafés, öffentlichen, privaten Räumlichkeiten, dass diese Probleme beseitigt werden können. Und ich danke daher ganz herzlich Herr Minister Heil und Frau Staatssekretärin Griese. Sie sind hier, aber ich darf auch den Dank ganz herzlich an die Kollegin Kramme ausrichten, die dieses Thema auch intensiv mitbegleitet hat, dass wir heute diesen ersten Schritt im Teilhabestärkungsgesetz gehen können. Was machen wir? Wir werden regeln, dass Assistenzhunde Zutrittsrechte haben. Und wie es für Blindenführhunde bereits anerkannt ist, wir werden die Ausbildung regeln, die Qualifikation von Ausbildungsstandards für diese Hunde, damit auch die Akzeptanz in der Gesellschaft da ist. Und das, was wir leider nicht regeln heute, ist der Punkt Finanzierung, der bereits anklang. Aber da habe ich große Hoffnung in die geplante Studie, die Aufschluss über die Kosten für Anschaffung, Ausbildung und Haltung von Assistenzhunden liefern soll, dass wir dann entsprechend nachlegen können. Weitere Inhalte des Gesetzes sind auch ein ganz besonders wichtiges Thema in meinen Augen, das Budget für Ausbildung. Das Budget für Ausbildung werden wir attraktiver gestalten, indem wir das Budget für Ausbildung für den Arbeitsbereich, für Menschen in Werkstätten, für behinderte Menschen ausweiten und auch andere Leistungsanbieter über das Budget für Ausbildung verfügen können, um ein lebenslanges Lernen entsprechend zu ermöglichen. Verbesserungen wird es auch geben bei der Betreuung von Rehabilitanten in Jobcentern, und zwar insbesondere bei der speziellen Förderleistung von Jobcentern neben Rehabilitationsleistungen und Verfahren. Und es soll auch eine bessere Koordinierung der Leistungen zwischen den Rehabilitationsträgern auf der einen Seite und den Jobcentern erfolgen, damit diese optimiert werden können. Und die Möglichkeit, die aktiven Arbeitsförderungen insgesamt für Rehabilitanten auszubauen. Damit werden wir für Rehabilitanten eine größere Eingliederungschance in den ersten Arbeitsmarkt erreichen. Und dafür bin ich sehr dankbar an dieser Stelle. Im SGB IX werden wir, Frau Staatssekretärin Griese hat es bereits angesprochen, auch für Leistungsträger Gewaltschutzmaßnahmen für behinderte Menschen einführen, damit diese bei der Erbringung von Teilhabeleistungen entsprechend geschützt sind, so wie es die UN-Behindertenrechtskonvention fordert. Darüber hinaus stellen wir die gesetzliche Grundlage für den leistungsberechtigten Personenkreis der Eingliederungshilfe klar und passen diesen an die Definition der UN-Behindertenrechtskonvention an. Dazu ergänzen wir aber auch den Leistungskatalog zur medizinischen Rehabilitation, um digitale Gesundheitsanwendungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, aber auch digitale Pflegeanwendungen aus dem Bereich der Pflegeversicherung und im Bereich Hilfe zur Pflege. Ein parlamentarisches Verfahren ist dafür da, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung noch besser zu machen. Und deswegen wollen wir im weiteren gesetzgeberischen Verfahren auch schauen, dass wir im Bereich des Budgets für Ausbildung noch weitere Verbesserungen erzielen können, Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen entsprechend aufgrund der Corona-Situation wirtschaftlich sicherer gestellt werden können und als letzten Punkt die Einrichtung einer Lotsenstelle und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen, damit sie besser auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können, die Unternehmen besser beraten und begleitet werden können. Ich denke, alles in allem ein guter Entwurf. Ich freue mich auf die Beratung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort geht an Jens Beek von der FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Heil, Frau Staatssekretärin Griese. Ich vermisse Frau Staatssekretärin Kramer auch, weil es ja doch ein Thema ist, das sie immer sehr interessiert hat. Aber immerhin, 7, 8 Sitzungswochen haben wir noch. Das erste Gesetz aus dem Hause Heil, das nicht durch internationale Vereinbarungen oder als Reparaturgesetz für das Bundesteilhabegesetz versucht, in der Teilhabe etwas zu machen. Das kommt spät, aber immerhin, wir nehmen mal hier den guten Vorsatz dazu. Was ist dann allerdings erreicht? Darüber kann man lange streiten. Das werden wir in der Anhörung und der Ausschussberatung noch tun. Es werden ohne Frage wichtige Themen adressiert. Dazu gehört insbesondere der Gewaltschutz. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir aktuell über den Kreis Minden-Lübbecke lesen, mit bis zu 140 oder mehr als 140 Beschuldigten, die über lange Zeit, wenn sich das bewahrheiten sollte, strukturelle Gewalt mit Pfefferspray und anderen Dingen gegen Menschen in einer Eingliederungshilfeeinrichtung ausgeübt haben sollen. Wenn sich sowas bewahrheitet, ist das Staatsversagen in diesem Land. Dann nützt es auch nichts. Dann nützt es auch nichts, in dieses Gesetz zu schreiben, die Leistungserbringer müssten Vorkehrungen treffen, sondern hier brauchen wir klare Vereinbarungen mit den Ländern, klare Zuständigkeiten der staatlichen Aufsichten an dieser Stelle. Wenn wir die Schwächsten in der Gesellschaft nicht schützen können, die in unserer Obhut sind, dann machen wir unseren Job hier falsch. Adressiert wird auch, das haben Sie angesprochen, das Budget für Ausbildung. Das ist, Herr Kollege Oellers, tatsächlich eine sehr positive Entwicklung. Warum aber nicht zeitgleich das Budget für Arbeit mit angefasst wird, erschließt sich überhaupt nicht. Auch hier müssen wir endlich dazu kommen, dass das, was in der ganzen Diskussion um das Bundesteilhabegesetz 2016 im Grunde Konsens gewesen ist, Personenzentriertheit unserer staatlichen Leistungen. Wir nehmen den Mensch mit Behinderungen in den Blick und schaffen Abhilfe für seine Bedürfnisse, sodass er volle Teilhabe haben kann. Wenn wir das ernst nehmen, müssen wir die Leistungen zusammenführen und nicht immer neue Hürden aufbauen, dass man entweder nur das eine oder das andere machen kann und sich entscheiden muss. Also hier ist auch für die Beratung im Ausschuss noch viel Luft nach oben. Und dann freue ich mich sehr, dass nachdem die FDP-Fraktion im Jahr 2019 beantragt hat, ein Assistenzhundegesetz umfassend auf den Weg zu bringen, jetzt auch die Linken 1,5 Jahre später sich dem angeschlossen haben und dass auch das Ministerium dies in den Blick nimmt. Die Regelungen bleiben allerdings weit hinter dem zurück, was erforderlich ist. Also 100 Hund-Mensch-Gemeinschaften finanzieren zu wollen, ist weniger als jedes Jahr ehrenamtliche Vereine und Verbände machen, ist nicht mal ein Zehntel dessen, was die Bundeswehr für ihre versehrten Soldaten regelmäßig tut. Da brauchen wir viel mehr. Der Weg ist richtig, aber wir müssen viel mehr an dieser Stelle aufs Tempo drücken. Wir müssen zur Anerkennung kommen, zu einer klaren Finanzierung und bei der Evaluierung, Frau Präsidentin, ich komme zum Ende, eben nicht nur den Blick darauf richten, was kostet so ein Assistenztier eigentlich, sondern es ist in unser aller Interesse, wenn wir zeitgleich feststellen, was es an anderer Stelle im Sozialstaat spart. Und dann bin ich fest davon überzeugt, kommen wir zu der Erkenntnis, jeder Assistenzhund spart in Deutschland 100.000 Euro in seiner Lebenszeit. Und dann wird es uns allen viel einfacher fallen, diese Tiere auch zu finanzieren. Frau Präsidentin, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das Wort geht an Sören Pellmann von der Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum heutigen 12. Geburtstag der UN-Behindertenrechtskonvention hätte ich mir tatsächlich mehr Inhalt in einem solchen Gesetzentwurf gewünscht. An diesem heute zu beratenden Gesetzentwurf erkennt man, dass die Legislaturperiode langsam zu Ende geht und die Koalition versucht, irgendwie sich noch ins Ziel zu retten. Wie steht es, wenn wir über Teilhabe reden, denn im tatsächlichen Leben? Wenn ich an die letzte Pressekonferenz der Bundeskanzlerin nach der Ministerpräsidentenkonferenz denke, dort war zum Beispiel Barrierefreiheit völlig Fehlanzeige. Zwei positive Dinge, auf die ich zu Beginn eingehen will. Erstens. Die Erweiterung der Leistungsberechtigten des Budgets für Ausbildung und die Regelung zum leistungsberechtigten Personenkreis begrüßen wir. Zweitens. Die minimalen Verbesserungen der Rehabilitantinnen im SGB II und III ebenso. Bis zur Beschlussfassung, Herr Oellers, und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie es schon angeführt haben, gibt es noch viele Punkte, wo nach unserer Auffassung nachgesteuert werden muss. Hubertus Heil kündigte zum Beispiel im Dezember des vergangenen Jahres an, die Erhöhung der Ausgleichsabgabe zu formulieren im vorliegenden Entwurf, Fehlanzeige. Verpflichtende und verbindliche Regelungen für Leistungserbringer und Reha-Träger beim Gewaltschutz, leider nicht vollumfänglich erfüllt. Umfassende Verbesserungen und barrierefreie Beratung und Vermittlung, die einheitlich durch die Bundesagentur für Arbeit zu erfolgen hat, Fehlanzeige. Barrierefreiheit für den geplanten digitalen Gesundheitsanwendungen im SGB IX, Fehlanzeige. Und etwas geht gar nicht. Das Zwangspooling hat weiterhin Bestand. Das geht so nicht. Wo wird hier Teilhabe gestärkt? Die Linke fragt daher bei der Erarbeitung ihrer Anträge auch, wie sieht denn die Realität der Betroffenen aus? Beispiel Assistenz. Betroffene berichten vom Hickhack bei der Mitnahme von Assistenzkräften in Krankenhäuser, zu Reha oder in Hospizeinrichtungen. Erstens. Assistenten kennen die Betroffenen am besten und sie können in lebensbedrohlichen Situationen insbesondere Sicherheit vermitteln. Die Zuständigkeiten zwischen Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Bundesministerium für Gesundheit muss sofort geklärt werden. Lösung könnte sein, die Finanzierung wie bei anderen Assistenzleistungen über das SGB VI zu formulieren. Zu häufig endet Teilhabe leider an der falschen und fehlenden Infrastruktur. Erstens. Wir wollen flächendeckend in eine soziale, inklusiv ausgestaltete Infrastruktur investieren. Zweitens. Inklusive und barrierefreie Wohnangebote und öffentliche Räume müssen vorrangig gefördert werden. Das wäre echte Teilhabestärkung. In dem Zusammenhang verweise ich zumindest schon auf unseren Teilhabeantrag. Anschließend noch etwas zu unserem tierisch guten Antrag. Wir begrüßen die Regelung zu den Assistenthunden. Leider wird erneut die Finanzierung eben nicht gesichert. Und dass in der Studie nur 100 Hunde berücksichtigt werden sollen, ist deutlich zu wenig. Ebenso bleibt die Qualitätsstandards im Gesetz zurück. Sie retten Leben und machen Bewältigung des Alltags möglich. Deswegen sind Assistenzhunde zu fördern, nicht nur 100, sondern deutlich mehr. Abschließend, es muss grundlegend, flächendeckend und themenübergreifend teilhabeorientiert gedacht werden. Meine Empfehlung, liebe Koalition, nutzen Sie die Zeit bis zum Beschluss hier im Hohen Hause. Reden Sie mit den Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern. Da geht noch eine Menge. Als Geburtstagsversprechen zum heutigen 12. wäre es ein erster Anfang. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Präsidium würde sich tierisch freuen, wenn sich alle an ihre Redezeiten halten würden. Das Wort geht an Corinna Brüffer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten, wenigstens Sören Pellmann hat es erkannt. Heute vor 12 Jahren war ein großartiger Tag in diesem Land. Es war die Geburtsstunde der Verpflichtung zu einer menschenrechtsorientierten Politik für Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Die UN-BRK hat damals eine enorme Wucht entfaltet. Sie hat Menschen mit Behinderungen, ihre Freunde und Familien dazu ermutigt, endlich sich offensiv für ihre Rechte einzusetzen. Und nun stehen wir heute in diesem Hohen Haus mitten in der Pandemie, in der Menschen mit Behinderung weitgehend vergessen und ja auch ignoriert worden sind. Viele von ihnen haben die letzten 13 Monate in absoluter Isolation verbracht, ja, weil sie schwere Verläufe von Covid-19 befürchten mussten. Und sie warten bis heute auf eine Impfung. Sie warten bis heute auf eine Impfung. Von Inklusion, also in dieser Zeit wirklich keine Spur, nichts Teilhabestärkung. Sämtliche Entscheidungen, die Menschen mit Behinderung betreffen, sind über ihre Köpfe hinweg gefällt worden in den letzten 13 Monaten. Und nichts mit dem Leitmotiv, mit dem zentralen Leitmotiv der Konvention, nichts über uns, ohne uns. Und angesichts dieser Tristesse, ja, hätte ich heute so gerne über ein Gesetz gesprochen, das etwas Reue erkennen lässt, ja, das wirklich die Mängel des Bundesteilhabegesetzes in den Blick nimmt und jetzt beherzt die Lösungen angeht und schlicht ein Versprechen einlöst. Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Stattdessen erkenne ich aber nur zaghafte Schritte. Es geht zwar nicht in die völlig falsche Richtung, aber es geht eben nicht beherzt in die richtige Richtung. Und das wäre nötig jetzt, ja? Es gibt ein paar Punkte, die finde auch ich gut, dass das Budget für Ausbildung weiterentwickelt wird, damit die jungen Menschen nicht in Werkstätten festhängen, sondern damit sie einen richtigen Platz in dieser Gesellschaft bekommen, dass sie wollen, dass die Leute. Aber wo bleibt die spürbare Anhebung der Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die trotz Verpflichtung keinen einzigen Menschen mit Behinderung einstellen? Sie haben es versprochen, Herr Heil, Sie lösen es nicht ein. Warum findet sich keinerlei Ansatz, die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit zu verpflichten? Das fordern alle großen Verbände. Warum passiert das nicht? Warum müssen Menschen mit Behinderungen weiterhin mit ihrem Einkommen und Vermögen einstehen für die Assistenz, die sie brauchen und auf die sie ein Recht haben? Wie sollen behinderte Menschen sich ehrenamtlich engagieren, auch in der Politik, wenn sie die Unterstützung nicht bekommen, die sie brauchen? Und warum stellen wir nicht klipp und klar fest, dass jeder Mensch, auch mit Behinderung, selbstverständlich ein Recht darauf hat, zu entscheiden, wo und mit wem er lebt? Und Sie wissen ganz genau, alle hier im Haus wissen ganz genau, dass Mädchen und Frauen Schutz brauchen, dass sie so sehr von Gewalt bedroht sind. Legen Sie endlich ein konsequentes Konzept vor, das diese Menschen schützt. Und ganz zum Schluss, das Geschacher um die Assistenz im Krankenhaus finde ich mittlerweile unerträglich, ja? Und ich sage Ihnen jetzt heute, wir werden nicht ruhen, bis dafür eine Lösung gefunden wurde im Lauf dieser Legislaturperiode.
Kommen Sie bitte zum Ende.
Denn diese Menschen schweben in Lebensgefahr, weil ihnen dieses Recht nicht gewährleistet wird. Herzlichen Glückwunsch zum 12. Geburtstag der UN-Behindertenrechtskonvention. Vielen Dank.
Danke. Das Wort geht an Angelika Klöckner von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute in erster Lesung über das Teilhabestärkungsgesetz, und ich finde, dieses Gesetz hat den Namen auch verdient. Wir haben viele Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen in vielen Lebensbereichen. Wir stärken Teilhabe. Und mein Dank geht dafür an Hubertus Heil, der es ermöglicht hat, dass wir heute darüber beraten können, und an das gesamte Haus für die Vorlage dieses Gesetzesentwurfs.
Frau Staatssekretärin Griese hat bereits die umfassenden Verbesserungen ausgeführt. Ich möchte mich noch mal auf drei Punkte beschränken. Erstens, wir erweitern das Budget für Ausbildung. Und Herr Beek, für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht immer im Vordergrund eine qualifizierte Ausbildung. Und natürlich muss es auch für Menschen mit Behinderungen gelten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da einen wesentlichen Schritt vorankommen. Wenn Menschen in Werkstätten oder bei sogenannten anderen Leistungsanbietern sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt hinwenden wollen, weil sie eine qualifizierte Ausbildung machen wollen, dann ermöglichen wir ihnen das. Und zwar im Sinne lebenslangen Lernens, wenn sie eben später erst zu der Einsicht kommen, dass sie eine Ausbildung machen wollen. Das ist ein Riesenfortschritt. Das Glas ist aus Ihrer Sicht halb leer, aber aus unserer Sicht halb voll. Und ich will auch noch mal betonen, was hier von keinem der Rednerinnen bisher gesagt wurde. Natürlich stärken wir auch Ausbildung dadurch, dass es uns gelungen ist, Ausbildungsvergütung über die Mindestausbildungsvergütung des Gesetzes hinaus zu unterstützen, wenn nämlich gute Tarife im Betrieb da sind. Das ist ein richtiger Fortschritt und ein Riesenanreiz für die jungen Menschen, um die es überwiegend geht. Und es bietet auch Perspektiven, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir da haben. Ich will auch noch mal sagen, weil das Assistenzhundengesetz auch noch mal angesprochen wurde, was Sie ja auf dem Plan haben. Wir stärken und regeln dadurch klare Vorgaben für Assistenzhunde. Das ist ein Riesenfortschritt. Assistenzhunde sind wichtige emotionale Begleiter im Leben von Menschen mit Behinderung. Und natürlich erhöhen sie auch die selbstbestimmte Mobilität. Das ist ein toller Fortschritt, wenn es uns dann gelingt, den Zutritt da zu ermöglichen, damit die Menschen sich eben nicht mehr mit den Gesetzen rumärgern müssen oder mit den Gerichten, wo sie Zugang haben dürfen und wo nicht. Wir nehmen das den Menschen ab. Und das ist ein richtiger, großer Fortschritt. Ich bin jedenfalls sehr stolz drauf. Ich will auch noch mal betonen, natürlich stärken wir auch den Gewaltschutz. Und darum geht es doch insbesondere, denken wir doch insbesondere an Frauen mit Behinderung und an junge Mädchen mit Behinderung. Und es ist doch ein wichtiger Punkt, wenn wir die Leistungserbringer, die diese Teilhabeleistungen anbieten, jetzt dazu verpflichten, weitere Konzepte aufzulegen, damit wir hier einen ganz deutlichen Schritt nach vorne kommen. Ich will aber auch noch mal sagen, für uns als SPD-Fraktion, und hier stehe ich als Vertreterin der SPD-Fraktion, gibt es noch offene Punkte in diesem Thema. Wir beraten heute in erster Lesung. Und ich würde mir wünschen, dass wir beim Thema Krankenhausassistenz einen Riesenschritt vorankommen. Und ich will auch mal an der Stelle sagen, das BMAS bemüht sich seit Monaten um regelrechte gute Gespräche und Konzepte mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Aber es gehören nun mal, und das ist eben Realität, wenn man in der Regierung ist, mehrere als nur eine Regierungsfraktion dazu. Das ist nun mal so. Und ich wünsche mir sehr, dass es uns gelingt, hier zu Fortschritten zu kommen. Ja, das sage ich einfach so, weil es so ist. Sie müssen sich auch mal dazu bekennen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dafür kämpfen wir. Wir haben gute Chancen für die Beratungen, um zu guten Lösungen zu kommen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als letzten Redner hören wir in dieser Debatte Stefan Stracke von der CDU-CSU-Fraktion.
Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gleiche Chancen und gleiche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Wir sind einen großen Schritt bereits gegangen mit dem Bundesteilhabegesetz. Mehr individuelle Selbstbestimmung, mehr Hilfen aus einer Hand, stärkere individuelle Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Und mit dem Teilhabestärkungsgesetz knüpfen wir daran an und wollen hier den nächsten Schritt in Richtung einer inklusiven Gesellschaft beschreiten. Ja, das Ziel haben wir sicherlich noch lange nicht erreicht. Aber die Wegstrecke dorthin, die wir zurückgelegt haben, finde ich doch beachtlich, denn es ist ermutigend, dass mehr Menschen mit Behinderungen einen Job haben. Es ist ermutigend, dass die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen bis zum Beginn der Corona-Pandemie gesunken ist. Und es ist auch ermutigend, dass beispielsweise Barrieren in Bus und Bahn deutlich geringer geworden sind. Das ist auch das zentrale Ergebnis des dritten Teilhabeberichtes über die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigungen, den das Bundeskabinett vor 3 Wochen beschlossen hat. Also hat sich in den letzten Jahren vieles Positives bewegt. Natürlich liegt noch viel Wegstrecke vor uns. Daran knüpfen wir jetzt mit dem Teilhabestärkungsgesetz an. Ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht die gesetzliche Neudefinition zum leistungsberechtigten Personenkreis. Wir haben ja noch alle die Diskussion aus dem Teilhabestärkungsgesetz in den Knochen. Da wurde ja zu Recht deutlich gebracht, dass es hier erhebliche Zugangseinschränkungen geben könnte, wenn das, was das Bundesarbeitsministerium damals vorgelegt hätte, Realität geworden wäre. Deswegen haben wir das gemeinsam Union und SPD vom Tisch genommen. Und jetzt, was jetzt vorliegt, das sorgt tatsächlich für Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Und die notwendigen Detailregelungen bei der Konkretisierung der Leistungsberechtigung erfolgt jetzt zusammen mit den Ländern und wird auch vorab evaluiert. Ich finde, das ist ein wesentlicher Fortschritt hin zum Konsens, zum Miteinander und nicht mehr zur Konfrontation, wie das Bundesarbeitsministerium das ursprünglich einmal vorhatte. Und mit dem Budget für Arbeit und dem Budget für Ausbildung haben wir die Chancen für Menschen mit Behinderungen bereits ausgebaut, um gerade ihnen den Start und den Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Budget für Ausbildung, ja, es wird noch wenig genutzt, das wollen wir ändern. Wir bauen es jetzt aus für diejenigen, die im Arbeitsbereich einer Werkstätte sind. Das ist sicherlich gut. Und wir brauchen auch noch einen stärkeren Bewusstseinswandel in den Betrieben. Es gibt hier immer noch Bedenken und Unsicherheiten gegenüber Menschen mit Behinderungen und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht nur zusammen mit den Betrieben, nicht gegen sie. Und deshalb wollen wir den bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote verbessern. Wir stellen uns hier einen einheitlichen Ansprechstellen vor, die aktiv auf die Arbeitgeber zugeht, die Lotsen sind durch die Bürokratie, durch den Wust an Anträgsformularen, die es da oftmals gibt. Und deswegen sind wir hier in guten Gesprächen, glaube ich, auch innerhalb der Koalition, um uns das gemeinsam vielleicht auch vornehmen zu können. Und wir wollen die Betreuungssituation in den Jobcentern verbessern, um auch zukünftig die gleichen Fördermöglichkeiten für alle in erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu erhalten und zukommen zu lassen. Der digitale Fortschritt soll natürlich auch möglichst allen zugutekommen. Wir schaffen Anreize, die Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen auszubauen. Und die Potenziale des digitalen Fortschritts sollen auch Menschen mit Behinderung im Bereich der medizinischen Rehabilitation und im Rahmen der Hilfe zur Pflege ermöglicht werden. Der digitale Fortschritt muss für alle nutzbar sein. Dafür sorgen wir entsprechend vor. Und Assistenzhunde sind für viele Menschen mit Behinderung ein notwendiger Begleiter im Alltag. Und sie helfen dabei, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und wir stärken das Recht der Betroffenen auf Begleitung durch einen Assistenzhund. Das ist richtig und auch ein wichtiges Thema in diesen Bereichen. Ich denke,
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Ruffers?
Ja, herzlich gerne, Frau Kollegin. Ja. Frau Kollegin.
Also, weil ich Sie so eingeschätzt habe, würde ich Ihnen gerne tatsächlich eine Frage stellen, die mir sehr am Herzen liegt. Wir haben gerade von der Kollegin Glöckner in ihrer Rede gehört, dass die SPD ein echtes Interesse daran hat, die Assistenz im Krankenhaus endlich so gesetzlich zu regeln, dass diejenigen, die die Unterstützung brauchen, dafür in den Krankenhäusern auch behandelt werden zu können. Das ist eine ganz existenzielle Frage, die ist wirklich im Zweifelsfall überlebenswichtig, gerade in der Pandemie, aber nicht nur in der Pandemie. Sie wissen, wie die Zugänge sind. Ja, im medizinischen System nicht barrierefrei. Im Gegenteil, Menschen werden abgewiesen. Es wird zur Voraussetzung gemacht, dass sie die Assistenz mitbringen. Und die Leute brauchen das auch, um das Vertrauen zu haben, dass sie gut behandelt werden und dass sie verstehen können, wie sie behandelt werden. Jetzt frage ich Sie, können wir Hoffnung haben, dürfen wir Hoffnung haben, die wir wirklich über mindestens ein Jahrzehnt an dieser Frage rumdoktoren, dass in den nächsten Monaten endlich eine Lösung für dieses Winz-Problem gefunden wird und die Menschen aber diese wichtige Sicherheit bekommen.
Frau Kollegin, das ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema, das Sie hier ansprechen. Und es ist kein Thema der SPD, es ist ein Thema der gesamten Regierung und der gesamten Koalition. Und wir gehen das gemeinsam an. Es bestehen ja derzeit Gespräche auf der Ebene der Regierung in diesem Zusammenhang. Ich glaube, diese Gespräche verlaufen konstruktiv. Und ich erhoffe mir jetzt auch Ergebnisse in dem Bereich, dass die vorgelegt werden. Wir als Union, wir wollen auch eine Lösung in diesem Bereich, weil wir die Thematiken sehen, derer die Menschen mit Behinderung sind, die auf diese Hilfen angewiesen sind, gerade auch in diesem Bereich. Deswegen streben wir hier eine Lösung an. Das ist ja eine gemeinsame Überlegung und ein gemeinsames Thema der gesamten Koalition und nicht nur der SPD, so wie das hier in dieser Weise vorher dargestellt werden wurde. Deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich für die Gelegenheit der Klarstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das jetzige Gesetzesvorhaben legt viele Regelungen auf den Tisch. Ich glaube, das sind gute Regelungen, die wir uns jetzt vorgenommen haben. Und ich freue mich auf weiterhin konstruktive Vorschläge aus dem parlamentarischen Raum im Rahmen dieser Beratungen. Und in diesem Sinne herzliches Dankeschön. Ich glaube, wir haben hier einen guten Aufschlag vor uns.
Danke sehr. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 27.400, 14.503, 27.316 und 27.299 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir.